Ich gehe mit euch direkt in die Predigt rein. Ich lese mit euch einen Bibeltext vor aus Markus 5. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du dich melden. Wenn deine Bibel leuchtet, darfst du deine leuchtende Bibel hochhalten. Ja, sehr gut. Heiko hat eine leuchtende Bibel. Und wenn du keine Bibel dabei hast, darfst du, glaube ich, vorne am Screen mitlesen. Markus 5 ab Vers 25. Wir lesen. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch viel schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du reden möchtest zu deinen Kindern. Ich danke dir dafür, dass du etwas hineinlegen möchtest in unsere Herzen, was uns weiterbringen wird, was uns aufblühen lassen wird. Und ich bete, dass du die Worte, die ich predige, dass du sie nutzt, um etwas zu tun, was nur du tun kannst. Und zwar Menschenherzen zu berühren, Menschenherzen zu verändern und etwas zu bauen, was nur du bauen kannst. Und zwar etwas Ewiges und etwas Göttliches. Und ich danke dir für all deine Kinder, die gerade hier sind und die ihre Herzen und Ohren gerade aufmachen. Und alle, die es glauben, sagen Amen. Amen. Ich bin in einer äthiopischen Gemeinde aufgewachsen und nochmal ganz kurz zum Kontext. Bei uns war es im Gottesdienst so, dass wenn der Prediger gepredigt hat, die Leute manchmal auf den Stühlen standen. Meine Mom hatte so eine Tambourin-Teil, wo sie immer drauf geklatscht hat. Schofarhorne bliesen irgendwo durch die Gegend. Es war wild. Ja, es war wild und das, viele denken immer, das hat was mit der Kultur zu tun, aber ich habe gemerkt, es hat nicht unbedingt was mit der Kultur zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass es eher die Kultur des Hauses Gottes war, was wir gelebt haben. Es war nicht die Kultur des äthiopischen Volkes, sondern es war die Kultur des Hauses Gottes. Und so glaube ich, dass wenn wir heute das Wort empfangen, auch die Kultur sein sollte, wenn ihr etwas anderem sagt, das ist für mich. Wenn ihr glaubt, dass es für jemanden ist, den ihr kennt, dann sagt ihr, das ist für dich. Wenn es für deinen Ehepartner ist oder für dein Kind, das nicht so gehorsam ist, dann sagst du, ja, der Herr spricht gerade zu dir, sei aufmerksam. Egal was es ist, aber sei aktiv, sei responsive, gib Feedback und sei dabei. Weil so fühle ich mich erstmal wohl, aber auf der anderen Seite denke ich, dass Gott Herzen, die Feedback geben, Herzen, die bereit sind zurückzusprechen, gerne immer wieder erfüllt. Amen. Amen, sehr gut. Ihr seid ja gerade in einer Season, in einer Phase als Kirche, die ihr sein Herz für sein Haus nennt. Es geht darum, das Herz auszurichten auf das, was Gott wichtig ist, auf das auszurichten, was in Gottes Herzschlag brennt. Und so habe ich euch eine Predigt mitgebracht, wo es darum geht, die Kultur seines Hauses, die Kultur Gottes, die Kultur unseres Herrn Jesus Christus. Und der Titel dieser Predigt ist, dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, Gott und du, Rendezvous. Jetzt drehst du dich zu dem anderen. Vielleicht ist es jemand, den du gerne mal zu einem Rendezvous einladen möchtest. Und auch da darfst du fragen oder sagen in diesem Moment, hey, Gott und du, Rendezvous. Diese Geschichte in der Bibel ist eine der bekanntesten Geschichten, ist eine der herzergreifendsten Geschichten und ist auch eine der prägendsten Geschichten gewesen, die ich in der Bibel gelesen habe. Diese Geschichte symbolisiert so viel von dem, wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist, zwischen Mensch und Gott und wie die ganze Dynamik funktioniert und auch die Menge und der Einzelne. Das ist so eine unglaublich starke und wichtige Story. Und ich glaube, wir werden in der Zeit, wo wir jetzt einfach gemeinsam in diese Message gehen, die Möglichkeit haben, Gott zu entdecken, uns selbst darin zu entdecken und vielleicht auch eine Lösung zu entdecken für das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Ich möchte euch eine Story erzählen von mir, okay? Und zwar, ich weiß nicht so, wie es bei euch war, aber ich bin aufgewachsen in relativ schwierigen Umständen. Und zwar in der Gegend, wo ich gelebt habe oder wo ich aufgewachsen bin, in Frankfurt, war es so, dass Kommunikation eines der letzteren Mittel war für einen jungen Mann mit 11, 12 Jahren im Spielplatz. So. Man hat nicht argumentiert, man hat nicht kommuniziert. Es war relativ wild. Es war das Recht des Stärkeren. Und wenn jemand ein bisschen größer war und ein bisschen mehr Kampfsport-Erfahrung hatte, dann war es klar, wer auf diesem Fußballplatz spielt, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Es gab eine Zeit, auch wo Jungs gerne geschaukelt haben. Und es war immer schwierig, seinen Platz einzunehmen, wenn es jemanden gab, der größer und stärker war. Es war schwierig, in etwas hineinzugehen, wo schon jemand ist. Vor allem, wenn du dich schwächer fühlst. Das Beste, was du tun konntest, war einfach zu warten, bis die großen Jungs, so war das noch bei uns, die großen, die älteren, wenn die weg vom Spielplatz waren, wenn die weg vom Fußballplatz waren, dann kamen wir mit unserem kleinen Plastikball und haben dann Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, heutzutage, die Leute sind wahrscheinlich noch vor dem PC, ich weiß nicht, was die Leute heute so machen, aber früher haben wir tatsächlich draußen noch Fußball gespielt und im Spielplatz geschaukelt und Fangen gespielt. So, das hat man noch gemacht in den 90ern. Und diese Geschichte hat mich daran erinnert, hier mit dieser Story, dass es so viele Ähnlichkeiten gibt. Und zwar, wenn es Leute gibt, die stärker sind, wenn es Leute gibt, die vor einem schon irgendwo sind und du nicht die Möglichkeit hast, ja, dran zu kommen, dann versteckst du dich. Dann wartest du ab, bis du dran kommst, oder? Du wirst jetzt nicht sagen, mit 7 Jahren, wenn 14-jährige Jungs das spielen und die sind irgendwie, keine Ahnung, sehen mies aus, haben Jogginghosen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die damals so getragen haben, so, ja, ich will hier keine Klischee. Aber du kommst da nicht als 7-Jähriger und sagst denen, hey Leute, es ist jetzt Zeit hier, ne? Hier 14:30, jetzt sind wir dran. Nee, du wartest, bis die Leute weggegangen sind, oder? Das Interessante ist, dass diese Frau auch so eine Art von Mensch ist. Sie ist ein Mensch, sie ist eine Art, eine Person, die ihren Turn eigentlich, ihren Platz abwarten muss. Sie ist in einer Situation und ihre Lebenssituation erfordert eigentlich, dass sie sich nicht mit Menschen umgibt. Was diese Frau tut, ist eigentlich unerhört. Was diese Frau tut, ist absolut ein No-Go. Ich weiß nicht, was für No-Go und was für Fettnäpfchen du schon in dein Leben draufgetreten bist, aber diese Frau geht in ein riesen Fettnäpfchen, sie macht ein riesen No-Go. Man weiß ganz genau, wenn man die Schwiegereltern kennenlernt, dann sollte man sich benehmen, oder? Wenn man jemanden heiraten will und du lernst dann die Eltern kennen, dann kommst du da nicht hin, so kurz nach der Arbeit, verschwitzt, was auch immer, sondern du nimmst dir Zeit, du duschst, Du machst das Parfüm, wenn du kein gutes Parfüm hast, gehst du schnell zu Douglas, sprayst dich ein, alles ist erlaubt in Deutschland, wisst ihr, was ich meine? Ja, es gibt ja Möglichkeiten, ja, die man wahrnehmen kann. Man tut sein Bestes, um sich vorzubereiten, wenn es dann darauf ankommt. Was diese Frau aber tut, ist etwas, was ein absolutes No-Go ist. Sie tut ein No-Go, weil diese Frau ist eigentlich vom Gesetz her und auch vom gesellschaftlichen Stand her nicht in der Lage, darf nicht in der Nähe und in der Gegend sein, wo so viele Menschen sind. Denn diese Frau ist per Gesetz unrein. Diese Frau ist per Gesetz nicht clean. Diese Frau ist per Gesetz eine Aussätzige, eine Ausgestoßene. Heftig, oder? Ich meine, wir leben heute Gott sei Dank in einer Zeit und in einem Land, wo es egal ist, wo du herkommst, wo es nicht so viel Unterschied machen sollte, was für eine Krankheit du hast und was nicht, sondern wo es wirklich nur darauf ankommt, was für einen Charakter du hast und was du mitbringst. Aber damals war es so, diese Frau hatte aufgrund ihrer Situation einen No-Go, einen Stempel, und zwar sie durfte nicht da sein, wo andere sind. Interessant, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich so drüber nachdenke, komme ich hier auf ein großes Problem, und zwar, ich erkenne ein physisches Problem dieser Frau zuallererst. Diese Frau hat ein physisches Problem, das heißt, sie leidet seit Jahren an, also sie blutet ständig, sie hat eine Krankheit. Ich weiß nicht, wer von euch eine Krankheit hat oder mal mit einer Erkältung oder mit irgendwas zu kämpfen hatte, aber ich weiß nicht, ob ihr Eltern habt und ob ihr Kinder habt oder Familie habt und den Film Greg's Tagebuch mal geguckt habt. Kennt ihr das? Greg's Tagebuch, wer hat Kinder und hat das schon mal gesehen? Alright, so, da haben wir ein paar Leute. Da gibt es im ersten Film eine sehr spannende und interessante Szene. Erinnert ihr euch? Und zwar im Spielplatz, im Schulhof gibt es ein Stück Käse, was Jahrzehnten, seit Jahren da liegt. Und wer es anfasst, ist der Aussätzige. Wer es anfasst, ist absolut im nächsten Moment auf einmal, es kann sein, dass die Leute neben gestanden, im nächsten Moment sind die Leute 10, 20, 30 Meter von dir entfernt. Und es kommt dazu, dass einer der Freunde, glaube ich, von dem Hauptdarsteller oder vom Charakter da diesen Käse anfasst und er wird gemieden. Und es ist so eine witzige Stelle. Aber sie hat eine unglaublich große Wahrheit. Und zwar, wenn du krank bist, wenn du etwas anfasst, was verunreinigt ist, was alle Leute meiden, dann wirst du automatisch verunreinigt. Heftig, oder? Oder was anderes ist, wenn du mal erkältet warst und mal in die Gemeinde gekommen bist. Egal, wie sehr dich die Leute in der Kirche lieb haben, wenn du erkältet bist und willst jemand, ja, nee, der Herr segne dich. Kennt ihr das? So vom Weiten. Komm hier, weil ich will ja nicht krank werden. Ich habe die Woche, ich will noch Urlaub machen. Ich will nächste Woche nach Thailand noch und so. Hey, bitte bleib doch mal noch ein paar Meter Abstand. Du kannst danach gerne mir eine Umarmung geben. Aber es ist so, dass Menschen, die eine physische Krankheit, die vor allem in dieser Situation, die werden gemieden. Und wenn ihr dieses Problem mal erkennen wollt oder wenn wir nochmal anschauen wollen, was die Bibel sogar dazu sagt, in 3. Mose 15 gibt es folgendes Gesetz und da steht folgendes. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss einhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Genauso wird auch jedes Bett, auf dem sie zu dieser Zeit liegt und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird unrein. Hartes Gesetz. Wenn etwas länger dauert und du diese Person berührst, nein, nicht nur wenn du diese Person berührst, sondern wenn du etwas berührst, was diese Person berührt hat, wirst du automatisch unrein. Eine physische Krankheit, die nicht nur dafür sorgt, dass diese Frau ausgegrenzt ist, weil sie Schmerzen hat, sondern diese physische Krankheit schafft auch für sie ein soziales Problem. Sie schafft eine soziale Outcast, sie schafft eine soziale Außenstand, wo sie nicht in der Gesellschaft sein kann, weil alle, die sie anfassen, geschweige denn alles, was sie anfasst, wird unrein. Deswegen sind alle frommen Juden, halten sich von dieser Frau fern. Könnt ihr euch das vorstellen, was für ein Leben, was für eine Situation, was für ein Schmerz es sein muss, wenn du nicht nur eine Krankheit hast, wenn du nicht nur Schmerzen hast, sondern wenn alle Menschen sich in deiner Umgebung auch noch vor dir drücken? Stell dir mal vor, du bist wie dieser Käse bei Gregs Tagebuch. Dieser stinke Käse, den keiner anfassen will, der seit Jahrzehnten im Schulhof liegt und alle meiden es. Und der eine, der es per Zufall angefasst hat, auch der wird unrein. Heftig, oder? Aber das war die Realität dieser Frau. Die Realität dieser Frau war, sie war gemieden. Sie hatte nicht nur ein physisches Problem. Sie hatte nicht nur eine Krankheit, mit der sie sich rumschlagen musste, sondern diese Frau hatte auch ein unglaubliches soziales Problem. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie schmerzhaft es gewesen sein muss. Ich kann mir nicht vorstellen, was für eine große Last und was für ein großer Leid hinter dieser Frau liegt. So viele Jahre zu versuchen, reinzuwerden, so viele Jahre sich wieder versuchen, in die Gesellschaft einzudrängen, aber jedes Mal, jeder Versuch sorgt nur noch dafür, dass sie weiter entfernt wird, weil jedes Geld, was sie investiert, was nichts bringt, bringt am Ende nur dazu, dass ihr Kontostand leerer wird. Das heißt, auch auf dieser Ebene koppelt sie sich ab. Diese Frau verliert alles, ist isoliert und einsam. Es ist schmerzhaft, nur darüber nachzudenken, in so einem Leben zu sein. Und was ist, wenn du heute hier bist und du erlebst es auf eine andere Art und Weise? Du erlebst eine Außenseite, du erlebst es, Außenseiter zu sein. Du erlebst es, abgestempelt zu werden als unrein, abgestempelt zu werden als Außenseiter, abgestempelt zu werden als etwas, wo du nicht rein kannst in die Mitte der Gesellschaft, wo du nicht rein kannst in die Nähe Gottes, wo du nicht rein kannst in die Nähe von Christen, weil nicht nur die Menschen dich abkoppeln, sondern du dich schon längst abgeschrieben hast. Krass, oder? Ich habe so darüber nachgedacht. Ich bin aufgewachsen hier in Deutschland. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Äthiopien und Eritrea. Und ich bin so dankbar für meine Mutter, weil meine Mutter hat mir ganz früh gezeigt oder beigebracht, ich habe gemerkt relativ früh, dass die Leute in meinem Kindergarten, dass die Leute in der Schule nicht unbedingt dieselbe Hautfarbe haben wie ich. Und das macht ja was mit dir. Ne, du merkst, okay, die sehen alle bleich aus. Und dann musst du immer den schwarzen Mann spielen beim Fangen oder in der Schulhalle. Kennt ihr das? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Stimme habe und der Herr mir mehr Autorität gibt in diesem Land, werde ich dafür sorgen, dass ein Gesetz verablasst wird, dass dieses Spiel nicht gespielt wird, wenn es einen Schwarzen gibt. Versteht ihr, was ich meine? Weil wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich hatte nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, sondern es war schon klar. Ja, wir spielen, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Teddy, kommst du mal her? Ja? Okay, super. Kennt ihr, oder? Aber meine Mama hat mir Gott sei Dank beigebracht, dass es nicht darum geht, wie man aussieht, sondern es vielmehr darum geht, wie man sich selbst sieht und wenn man in sich ist. Weil das, was in einem ist, ist viel wichtiger, was andere von einem denken, oder? So ist das eigentlich. Ja. Aber bei dieser Frau, müsst ihr euch vorstellen, sie hat in jeglicher Hinsicht, hat sie verloren. In jeglicher Hinsicht ist sie eine Außenseite. In jeglicher Hinsicht darf sie nicht in die Nähe. Und sie geht in eine Menge rein und drängelt sich dadurch, das versteht sie den Ausmaß ihrer Tat, den Ausmaß ihres No-Gos. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur ein physisches Problem oder ein soziales Problem, auf der anderen Seite haben wir auch ein religiöses Problem. Sie ist per Gesetz, Gottes Gesetz, im Alten Testament gilt sie als unrein. Das heißt, egal auf welcher Ebene sich diese Frau findet, sie findet sich weiter weg. Versteht ihr, wie krass es ist, dass diese Frau sich wagt, zu Jesus zu kommen? Ey, sie ist nicht nur ein soziales Unwesen, wo jeder sie meidet. Sie ist nicht nur in ihrer Krankheit eingeschränkt, sondern sie ist auch per Religion, per Gesetz, per Glaube abgestempelt. Ich finde es heftig. Das ist so ein Outcast, so eine Außenseiterin. Und diese Frau, sehen wir später, wird von Jesus belohnt, weil er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Unglaublich, oder? Wie kann man Glauben aufbringen, obwohl man in so vielen Seiten, in so vielen Sachen eigentlich komplett verloren hat? Und das ist, glaube ich, heute, worum es geht. Es geht heute vielmehr darum, wie unser Blickfeld auf Gott ist und nicht der Blick Gottes auf uns. Heute wird es vielmehr darum gehen, wie sich diese Frau positioniert hat, anstatt wie Jesus Christus sich positioniert hat. Denn ich glaube, so viel ist entscheidend, wie wir uns positionieren im Leben, wie wir uns positionieren in der Kirche, wie wir uns positionieren im Glauben, anstatt wie Gott uns positioniert. Es ist so viel wichtiger, wie meine Herzenshaltung ist, nicht wie Gottes Herzenshaltung ist. Es ist viel wichtiger, wie meine Denkweise über Menschen ist, nicht wie die Denkweise Menschen über mich ist. Amen. Ich weiß nicht, zu wem ich heute predige, aber heute wird es entscheidend sein, die Eigenverantwortung wieder zurückzuholen, die der Feind versucht hat, durch andere von dir zu nehmen. Heute wird es Zeit sein, das zurückzunehmen, was der Feind versucht hat, über deinem Leben wieder zu entreißen. Was der Feind versucht hat, über Reden, über Ausspruch, über Verurteilung, über dein Leben zu sprechen, wird heute der Moment sein, wird heute der Tag sein, wo du im Glauben, wo du mit Gott zusammen etwas zurückholst, was der Feind dir genommen hatte. Und ich weiß nicht, ob du es glaubst, aber wenn du es glaubst, dann darfst du jetzt mal Gott einen Applaus geben, wenn du bereit dafür bist, etwas zurückzuholen, was dir genommen wurde. Wir sehen, dass diese Frau wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, entweder diese Krankheit seit ihrer Kindheit hatte oder sie hat es irgendwann bekommen. Das bedeutet, dass sie geschieden war oder Single war. Das bedeutet, diese Frau war nicht Single by choice, so wie viele es heute sagen, viele junge Menschen. Wenn du mit jungen Menschen redest, und warum bist du Single? Ich bin Single by choice, also ich bin Single, weil ich so wähle. Diese Frau hatte keine Wahl. Diese Frau war isoliert, weil sie nicht anders konnte, weil es einfach so war. Stell dir vor, du hast nicht mal eine Wahl, jemanden kennenzulernen, weil jeder dich meidet. Diese Frau war Single bei Zwang. Diese Frau war wahrscheinlich entweder verheiratet und geschieden, weil sie dann verlassen wurde, oder sie hatte nie eine Ehe gehabt. Diese Frau war in Einsamkeit. Diese Frau hat keine Versorgungsquelle. In dieser Zeit war es so schwer, selber eine Versorgungsquelle zu haben. Meistens war der Mann die Versorgungsquelle. Und dann trägt sie all das, was sie hat, all die Finanzen, tut sie einsetzen, damit es ihr besser geht. Aber die Bibel schreibt was? Alles, was sie versucht hatte, hat nur dafür gesorgt, dass es schlimmer wurde. Und ich weiß nicht, wie ich heute hier predige, aber kennst du das, dass du versuchst, in etwas besser zu werden, etwas zu beseitigen, in etwas zu wachsen, aber es wird nur noch schlimmer? Es wird nur noch schlimmer? Ich weiß nicht, wie viele Männer es hier gibt, die aus Hobby oder hobbymäßig kochen. Es sieht gut aus, wenn Jamie Oliver im Fernsehen kocht. Aber wenn man selber dann versucht zu kochen, ist das schon eine andere Dimension. Vor allem, es wird immer schlimmer, wenn du etwas schon von vornherein versagt hast und du versuchst es auszubessern. Kennt ihr das? Am Ende ist irgendein Brei und du hast eigentlich versucht, Spaghetti Bolognese zu machen. Und dann wird gefragt, was für ein Kunstobjekt das ist. Wisst ihr, was ich meine? Diese Frau hatte dasselbe Problem. Egal, was sie versucht hat, es hat es nur schlimmer gemacht. Sie versucht, dass es ihr besser geht, aber alles, was sie investiert, alles, was sie einsetzt, sorgt nur dafür, dass sie mit leeren Taschen nach Hause geht, dass sie mit leeren Emotionen nach Hause geht, entmutigt nach Hause geht. Und wie viele von uns gibt es, die Jesus kennen, die in die Kirche kommen, die vielleicht schon lange in die Life Church kommen, aber trotzdem das Gefühl haben, es wird nicht besser, sondern es wird nur schlechter. Wie viele von uns versuchen, die Ehe, in der sie drin sind, zu verbessern, die Freundschaften, die wir versuchen aufzubauen, aber wo es nichts funktioniert, die Arbeitsstelle, in der wir sind, die Kinder, die wir versuchen zu erreichen, so viele Dinge, wo wir unser Bestes geben, wo wir investieren mit der richtigen Herzenshaltung, aber nichts verändert sich. Es bleibt immer noch dasselbe. Das ist dieselbe Situation bei dieser Frau. Es ist dieselbe Situation mit diesem, in diesem Leben bei dieser Frau. Und ich finde es so heftig, wie wird jetzt Jesus reagieren? Wie wird Jesus ihr begegnen? Wie wird ihr Umstand sich verändern? Weil eigentlich ist in all dem, was sie tut, in all dem, was sie macht, ist sie eigentlich schon abgeschrieben, abgestempelt, in die Ecke gestellt. Heftig, oder? Warum aber diese kulturelle Strenge hat was damit zu tun, dass die Leute damals und auch heute noch glauben, dass wir einen heiligen, einen reinen und perfekten Gott haben und dieser reine, perfekte Gott nichts mit unreinen Menschen zu tun haben kann. Und deswegen gibt es diese Grenze, deswegen gibt es diese Riten, deswegen gibt es diese religiösen Opfer, die die Menschen gebracht haben. Es ging alles darum, irgendwie Buße zu tun, etwas zu verbessern, damit man etwas irgendwie in dem Ansehen steigen kann. Aber dieses Ganze änderte sich in dem Moment, wo Gott Mensch wurde und Jesus Christus in die Welt kam und Jesus Christus das letzte und beste und größte Opfer gebracht hat aller Zeiten. Ein Opfer, das komplett ausreicht, nicht nur für mich, nicht nur für dich, für alle Menschen, die vor uns gelebt haben, für alle Menschen, die nach uns leben werden. Dieses Opfer Jesu Christi war ein für allemal und es war genug und es war gültig. Amen. Denn Sünde verunreinigt den Menschen nicht nur von außen, sondern vor allem von innen. Und diese Frau hat erlebt, dass diese Sünde sie verunreinigt hat, dass diese Sünde letztendlich die auf sie gestülpt wurde. Keiner weiß wie. Aber am Ende hat es gesorgt, dass sie isoliert war. Und jetzt kommt es. Das Berühren dieser Frau ist eigentlich so unglaublich krass, weil es ja bedeutet, sie berührt etwas, obwohl sie weiß, nicht nur, dass es ausnahmslos ist, dass sie nicht berührt werden darf, sondern man geht nicht mal davon aus, dass die Leute berührt, weil man weiß, diese Frau hat kein Recht, irgendwen anzufassen. Deswegen wird gar nicht darüber diskutiert, ob sie Leute anfassen darf, sondern es geht darum, was sie angefasst hat und Menschen angefasst haben, das wird sogar unrein. Und jetzt kommt dieser Mut, dieses Outside-the-Box-Denken von dieser Frau und sie geht mit dem Gedanken, dass sie etwas berühren muss. Eine Frau, die weiß, dass sie eigentlich nicht berührt werden darf, geht mit dem Gedanken, dass sie berührt werden muss zu Gott. Dass sie berühren darf. Dass sie anfassen muss. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst heute. Aber ich bin gekommen mit einer frohen Botschaft für dich. Du darfst Gott in jeder Lage, vor allem, wenn es dir mies geht und wenn du dich ausgeschlossen fühlst, wenn Sünde gekommen ist, wenn du dich abisoliert fühlst, genau in diesen Momenten hast du die Autorität und die Möglichkeit und jedes Recht, Gott zu suchen und ihn zu berühren. Denn das unterscheidet unseren Gott von allen anderen. Er ist heilig genug, dass das Unreine ihn berühren kann, damit es rein wird. Er ist gut genug, dass wir kommen können in unserer Imperfektion und ihn berühren können, um selber dann erfüllt zu werden. Er ist heil genug, dass wir unsere Krankheit, unser Schmerz, unser Versagen zu ihm bringen können, um ihn nur zu berühren. Und ich will euch eine Sache sagen. Ich habe Predigten darüber gehört, dass der Saum und der Mantel Jesu Christi diese Frau geheilt hat. Ich frage mich, welche Übersetzung diese Leute gelesen haben. Denn was ich lese ist, nicht das hat sie geheilt, ihr Glaube hat sie geheilt. Oh my goodness, ich weiß nicht, aber jetzt gleich wird richtig gepredigt, Freunde. Wie viele Menschen kommen in die Kirche? Wie viele Menschen versuchen, Systeme zu benutzen? Wie viele Menschen versuchen, Religion und Riten zu benutzen, um Gott letztendlich zu erleben? Es geht nicht darum, was du ansetzt. Es geht nicht darum, was du anfasst. Es geht nicht darum, was du berührst. Es geht darum, wen du berührst. Es geht nicht darum, wie viel Kraft in deinem Mantel ist. Es geht darum, wie viel Glauben in deinem Herzen ist. Es geht darum, welchen Gott begegnest du. Es geht darum, wer bist du, wenn du diesem Gott begegnest. Welchen Mut bringst du, wenn du diesem Gott begegnest. Und ich möchte mit euch in den letzten Vers, in die letzte Folie gehen und euch was vorlesen. Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Jesus guckt in dieser Menge und sieht, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Und ich möchte das mal heute, zum Beispiel in dieser Predigt, in diesem Titel immer wieder gerne, dieses Gott und du Rendezvous. Hier in dieser Plattform gerade stellen wir uns mal einen Tisch vor, der gedeckt ist. Hier ist die Person, die ihr schon immer kennenlernen wolltet. Hier ist die Person, von der ihr erwartet, dass ihr euer ganzes Leben mit ihr verbringt. Hier, sagen wir mal, ist Jesus Christus, okay? Und ich will mal euch verdeutlichen, was genau diese Frau gemacht hat. Diese Frau ist ja eine Außenseiterin gewesen. Wenn ihr die Menge seid, die sich um Jesus herum bewegt hat, und ich will euch sagen, wenn ich höre immer wieder Aussagen, Pastor Graziano, wo Leute sagen, zu große Kirche ist nicht Jesus-mäßig. Ich weiß nicht, was die Leute gelesen haben, wenn ich das Neue Testament sehe, sehe ich, wenn Jesus überall hinkommt, war immer eine riesen Menschenmenge. Wo Jesus ist, da sind viele Menschen. Und ich will euch mal verdeutlichen, diese Frau hat nicht die Möglichkeit gehabt, wie ihr hier zu sitzen. Diese Frau hat nicht die Möglichkeit gehabt, wie ihr einen Moment wahrzunehmen, zu sitzen und Teil des Ganzen zu sein, sondern wir wissen, dass sie in all dem ein Außenseiter war. Diese Frau war ganz außen. Diese Frau war ganz, ganz weit weg. Und wir sehen, dass diese Frau hörte, dass Jesus Christus da war. Und sie kommt. Genauso wie ihr mich jetzt nicht sehen könnt, so konnte sie keiner sehen. Und sie kommt in eine Gegenwart, vielleicht begegnet sie Salvo auf dem Weg, sagt, ist es wirklich dieser Jesus? Und er sagt, ja, aber ich muss noch was anderes erledigen, du kannst ja mal gucken. Und sie geht und sie sagt, da vorne steht er. Und sie sieht, wie er predigt, sie sieht, oh, da vorne, er spricht zu den Leuten, da vorne, er heilt. Und sie denkt sich, ich habe so viel Geld verbracht, ich habe so viel eingesetzt, ich habe so vieles von mir aus versucht, es hat nicht funktioniert. Aber was ist, wenn ich es schaffe, irgendwie durchzudringen in diese Menge? Was ist, wenn ich es schaffe, durchzukommen, um ihn zu berühren? Ich muss nicht, dass er für mich betet. Ich muss nicht, dass er mich anschaut und mich anerkennt. Ich muss gar nicht, dass er sich umdreht und mich irgendwie emporhebt und mich die Hände auflegt, sondern ich muss einfach nur, und vielleicht bist du heute hier und du musst dasselbe sagen, ich muss einfach nur sein Gewand berühren. Denn wenn ich sein Gewand berühre, wird es mir gut gehen. Und das ist die Kultur seines Hauses. Dass wir, egal in welchem Punkt wir sind, egal in welchem Zustand wir uns bewegen, wir nur sein Gewand berühren müssen. Es geht darum, wie mein Glaube ist für die Kirche Jesu. Wie groß ist dein Glaube für die Alive Church? Wie groß ist dein Glaube für das Haus Jesu Christi? Und diese Frau nimmt diesen letzten Glauben, den sie hat. Und sie kommt. Ich stelle mir vor, dass sie versucht, sich von außen zu drängen. Und sie läuft. Und sie guckt so durch, sie sieht, und da gucken ein paar schon und denken, was macht die denn hier? Die sollte doch nicht hier sein. Und jetzt passiert etwas Außergewöhnliches. Diese Frau, die eigentlich ihr ganzes Leben dazu verdammt war, nicht in der Nähe von Menschen zu sein, macht etwas Mutiges. Sie denkt sich, es geht gar nicht darum, was ihr von mir denkt. Es geht gar nicht darum, welche Menschen vor mir stehen. Es geht darum, dass ich einen Auftrag habe. Mich erwartet ein Rendezvous. Und es ist egal, wer vor dir und vor dem Rendezvous steht. Wenn du weißt, wen du kennenlernen willst, wenn du weißt, wen du begegnen möchtest, dann ist dir egal, wen du auf dem Weg berührst und schubst vielleicht. Dann ist dir egal, wen du in der Zwischenzeit verunreinigst in den Menschen, in den Augen anderer Menschen. Wenn du auf dem Weg bist zum Rendezvous, dann ist dir egal, wer dich dumm anschaut. Wenn es darum geht, dass du weißt, ich muss zu dem da vorne hin, der mich nur ansehen muss, den ich nur berühren muss, um alles in meinem Leben zu verändern, dann ist es dir egal, welche Opfer du bereit bist zu zahlen. Es ist dir egal, was du einsetzen wirst. Es ist egal, wenn du in der Zwischenzeit ansiehst, werde ich in der Zwischenzeit verurteilt. Denn wenn es darum geht, zum Rendezvous zu kommen, wenn es darum geht, die Kultur seines Hauses zu verstehen, dann heißt es, dass du einsetzen musst, was du hast. Und manchmal ist das nur dein winzig kleiner Glaube. Manchmal ist es das, dass deine Zerbrochenheit, deine Verurteilung, all das, was die Menschen über dich ausgesprochen haben, dass du genau mit dem Paket, dass du genau mit diesem Laster, dass du damit zu Gott kommen kannst. Und in der Zwischenzeit berührst du ein paar Leute, trittst vielleicht auf ein paar Schuhe und du kommst näher. Und je näher du kommst, auf einmal siehst du, je näher du kommst, siehst du die Menschen, von denen die anderen Leute reden. Du siehst dich, Jesus. Du siehst auf einmal, da ist Apostel Petrus. Ich sehe ihn und seine Haare sind so schön, wie alle sagen. Und du kommst und Judas guckt dich komisch an, denkt, hat sie Eintritt gezahlt? Aber es ist dir egal. Es ist dir egal, was andere denken. Du hast die ganzen Menschen, die dich verurteilt haben, schon hinter dir. Und jetzt, was soll es machen, wenn die Jünger vor dir stehen? Du weißt, dass du ein Rendezvous hast mit dem einen Gott, der alles verändern kann. Du weißt, dass du ein Rendezvous vor dir hast, das dein Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Und diese Frau geht langsam, Stück für Stück. Und diese Frau sieht ihren Erlöser. Diese Frau begegnet ihrem Gott. Und sie kommt näher und näher. Und Jesus predigt wahrscheinlich mit dem Gesicht auf die andere Richtung. Und ich kann mir vorstellen, je näher sie zu Christus kommt, desto schwerer wird es. Je näher sie zu Gott kommt, desto anstrengender wird es. Aber je näher sie zu Christus kommt, desto größer wird ihr Glaube. Und je näher sie an Christus kommt und sein Gewand berührt, passiert etwas, was die Bibel sagt, dass in einem Augenblick all die Krankheit, in einem Augenblick all der Schmerz, in einem Augenblick all die Last, in einem Augenblick alles Leid hinweg genommen worden ist. Denn der Glaube dieser Frau hat sie gerettet. Der Glaube dieser Frau hat sie gerettet. Und Jesus Christus war und ist und wird immer ein Gott sein, zu dem du kommen kannst, den du berühren kannst, dessen Gnade dich heute erreicht, dessen Heilung dich heute berührt, dessen Kraft dich heute stark macht, dessen Liebe dich heute erneuert. Jesus Christus war und ist und bleibt der Herr. Er ist und war und bleibt der König. Und wenn du es glaubst, dann gib doch mal Gott jetzt hier, wo du stehst, mit deiner Zerbruch, mit deiner Kaputtheit, den größten und besten Applaus, den du ihm geben kannst. Und es ist so gut zu wissen, dass wir zu einem Gott kommen können, in jedem Umstand, egal wie unrein wir markiert worden sind, egal wie verloren wir abgestempelt worden sind. Diese Kirche, hier in Karlsruhe, hier in Durlach, ist ein Ort, wo du kommen kannst, wie du bist. Wo du kommen kannst, um das zu berühren, was die Frau vor 2000 Jahren berührt hat, und zwar die Gegenwart Jesu Christi. Und die ist für jeden zugänglich. Sie ist für jeden zugänglich. Und es gibt kein Ausschlusskriterium. Komm, so wie du bist. Komm und begegne. Das Einzige, und das ist mein einziger Punkt, den ich für dich habe, in der Reihe, wo ihr seid, Herz für sein Haus ist, bring dein Herz zu deinem Gott. Bring dein Herz zum Rendezvous. Bring nur dein Herz. Bring das, was du bist. Gott möchte nicht die Version, die du gerne wärst. Gott möchte die Version, die du wirklich bist. Und wenn du hier bist und du denkst, ja, das hat mich angesprochen, das bin ich, dann möchte ich dir jetzt den Moment geben, ich will kurz dafür beten, dass du deine Augen zumachst, dass du dich jetzt eins machst mit dem Gott, der hier ist. Er ist nicht nur in der Bibel zu finden, sondern er ist hier gerade. Und wenn du dich eins machen willst, kannst du dich mit Gott jetzt vereinen. Und Gott, ich bete für all die Menschen, die jetzt gerade ihr Herz bringen, die ihre Gegenwart vor dich bringen. Gott, ich bete, dass du diesen Menschen jetzt begegnest. Ich bete da, wo Krankheit ist, physische Krankheit. Ich bete da, wo seelische Krankheiten sind, wo Depressionen sind, da, wo Schmerz und Ängste sind. Gott, da, wo Lügen und Beleidigungen über Leben ausgesprochen worden sind, da, wo ja Außenseiterstatus über ein Leben ausgesprochen wurde. All das, Jesus Christus und mehr, bringe ich vor dich, weil ich weiß, egal mit was wir kommen, egal mit wer wir gerade sind, wenn wir dich jetzt begegnen, wenn wir dir jetzt begegnen, kann sich in einem Augenblick alles verändern. Und so kommen wir vor dich, weil wir glauben, dass du heute die Kraft hast, unser Leben zu verändern, unser Leben auf den Kopf zu stellen, unser Leben zu erneuern und unser Leben zu heilen. Und dass du dich umdrehst und nach uns jetzt schaust. Ich danke dir, Gott, für all das, was du jetzt tun wirst, für all das, was du jetzt getan hast und für all das, was du ab diesem heutigen Tag mit unserem Herz machen wirst. Und alle, die es glauben, sprechen im Glauben voll aus. Amen. Amen.